Heute werden wir die Serie «Sei ein Friedensstifter» abschliessen. Aus Matthäus 5, Vers 9, wo wir lesen: «Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen.» Das ist der dritte Teil, «Sei ein Friedensstifter», und man könnte vielleicht auch den Untertitel setzen: «Der Gescheiter geht nach und der Esel bleibt stehen.» Das ist eine alte Weisheit, ich nehme an, erkennen sie alle. Aber sie passt wirklich sehr gut zu dem Aspekt von Friedensstiften, den wir heute miteinander gemeinsam anschauen wollen. Und wir haben bis jetzt ja gesehen, dass der Ursprung für Frieden überhaupt, dass es überhaupt Frieden gibt, ist bei Gott allein. Und die Umsetzung, dass der Frieden hat können realisiert werden, das ist durch Christus gekommen. Wir haben es auch gelesen heute Morgen im Kolosserbrief. Das Ganze hat bewirkt, dass wir eine Ausrüstung haben, die komplett ist. Uns fehlt wirklich nichts. Absolut gar nichts. Und mit dieser Ausrüstung ist auch ein ganz klarer Auftrag verbunden, den wir ziemlich genau angeschaut haben, wo Jesus mehrmals wiederholt. Und zu den Jüngern sagt: So wie der Vater mich gesendet hat, so sende auch ich euch, mit dem gleichen Auftrag, mit dieser Mission, Frieden zu bringen. Und das letzte Mal sind wir bei der Auswirkung gelandet, und ihr merkt, um es einfacher zu merken, wir haben den Ursprung, wir haben die Umsetzung, die Ausrüstung, den Auftrag und die Auswirkung jetzt am Schluss. Und wir haben uns das letzte Mal mit der internen Auswirkung, das, was mich betrifft, wie wir können Frieden haben, weil es ja so viel Unzufrieden gibt in dieser Welt. Und dort sind wir stehen geblieben das letzte Mal und wollen heute den horizontalen, wir haben gesagt, es gibt einen vertikalen Teil, das ist Gott, der Frieden gebracht hat, von oben nach unten, wir, die Zugang haben, weil wir versöhnt sind. Dann hat es den internen Teil und dann den horizontalen Teil, den zwischenmenschlichen, das, was das jetzt bewirkt oder bewirken sollte unter uns, dass wir eben Friedens Stifter sind und Söhne sind, die Frieden haben. Und bei den internen Auswirkungen hängt halt vieles davon ab. Also was meine Person betrifft. Ob ich mich im Licht Gottes betrachte oder lieber im Rampenlicht der Welt. Und wir müssen uns fragen, was uns prägt. Unsere Weltanschauung, jeder hat eine. Einfach die Art und Weise, wie er die Sachen zusammensetzt, die passieren in dieser Welt. Aber noch viel wichtiger, unser Gottesbild, das wir haben. Und unsere Selbstwahrnehmung, die daraus resultiert als Person. Und entweder ist es Gottes Wahrheit, sein Wort und seine Weisheit, die prägend wirken in dieser Beziehung. Oder die Welt, die Wirtschaft und die Werbung. Und wir müssen schauen, wo holen wir den Input? Wo orientieren wir uns? Was sind die Fixpunkte, auf die wir uns ausrichten? Und der Psalm 139, wir haben uns das letzte Mal schon angeschaut und ich will noch mal etwas kurz daraus lesen, bringt das Ganze in die richtige Perspektive. Einfach unsere Selbstwahrnehmung. Wo der Psalmist ja anfängt: Du kennst mein Sitzen, mein Aufstehen, meine Gedanken, verstehst. Du weisst alles, was mir passiert, bevor ich etwas sage. Du weisst es von hinten, von vorne, von oben, von unten. Du bist bei mir, du schaust für mich, du hebst mich. All die Sachen, die er aufzählt, die er Gott preist und ihn lobt. Und dann, das quasi kulminiert im Vers 14, Höhepunkt erreicht. Und er einfach Bilanz zieht schnell und sagt: Ich preise dich dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele weiß es sehr wohl. Einfach das Wissen, Gott hat nichts vergessen, es hat nichts verpasst, es ist ihm kein Fehler unterlaufen. So wie du bist, so wie ich bin, so hat er uns wollen. So hat er uns wollen. Und der Psalmist sagt das ganz klar und am Schluss Am Schluss dann, Verse 23. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und siehe, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und leite mich auf ewigem Weg. Der Psalmist weiß sich angenommen und er weiß sich so gemacht, wie er ist von Gott. Aber das heißt nicht, dass er am Ziel angekommen ist, sondern er weiß sehr wohl, dass er Prüfung nötig hat. Und er bittet Gott und sagt: Zeig mir's auf. Zeig mir's auf, was bei mir wirklich ist, was meine Motive sind, was meine Gedanken sind. Und ich kann euch eins sagen: Früher, ich habe lang getrüllt in dem Bereich. Ich habe mich gefragt: Wieso mache ich jetzt, was ich mache? Ist das jetzt wirklich geistlich? Oder ist das irgendwie gesetzlich, weil nur ich will gut dastehen? Und ich weiss nicht, ob ihr die Gedanken auch schon gehabt habt. Und irgendwie kannst du darüber nachdenken und darüber nachdenken und darüber nachdenken. Und irgendwann wird es ein Trümmelig von lauter darüber nachdenken, weil wir wissen es nicht. Der Psalmist weiss es auch nicht. Der Psalmist sagt nicht, ich muss nur genug darüber nachdenken und dann finde ich heraus, was bei mir los ist. Sondern er sagt: Gott, du musst es mir zeigen. Erforschst du mich, zeig auf. Ich meine vielleicht, und Sprüche sagen viel, da ist ein Weg, der einem Mann gut scheint. Aber am Schluss führt er zur Zerstörung. Und es ist Gott, der das Gebet erhört und aufzeigt. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und siehe, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und leite mich auf ewigem Weg. Gott zeigt uns das auf. Und wie macht er's? Hebräer 4, 12 bis 16 ist die andere Stelle, wo Hand in Hand geht mit Psalm 139, wo beschrieben wird, dass das Wort Gottes schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Und dann heisst es, etwas, was macht, es offenbart die Gedanken und die Gesinnung von unserem Herz. Das Wort Gottes, gemeinsam mit dem Gebet Gottes oder Gebet zu Gott, das bringt das Licht, was wirklich ist. Ich weiss nicht genau, wie es funktioniert. Das kann ich euch auch nicht erklären. Aber ich weiss, dass wenn wir mit Gott zu Gott kommen, mit dem Anliegen, und das Wort Gottes lesen und studieren, dann hat es die Wirkung, dass als Licht kommt, was als Licht soll. Und das Anliegen vom Psalmist, und ich bin überzeugt, auch euer ist, dass wir auf einem ewigen Weg gehen mögen. Ein Weg, der Bestand hat. Nicht heute da durch, heute dort durch. Etwas, das verhebt. Ein ewiger Weg. Ein ewiger Weg, der auch ein Weg vom Frieden ist. Der Prophezeiung im Jesaja 9 redet, oder ist redet von Jesus, der kommen wird und ein Friedensreich aufrichtet, wo kein Ende wird haben. Es hört nicht mehr auf. Es ist eben ewig. Auf dem ewigen Weg geht es eben auch darum, Gott zu verherrlichen, in allererster Linie. Und es geht nicht um Selbstverwirklichung. Das ist kein ewiger Weg. Auf dem ewigen Weg finden wir auch Menschen, die gleiche Gesinnung haben, wie sie Jesus gehabt hat, wie sie so wunderbar beschrieben wird im Philipper 2, 5 bis 11. Was heißt, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Wo es nicht wie ein Raub festgehalten hat, Gott gleich zu sein, sondern sich erniedrigt hat und sich demütigt hat. Knechtsgestalt angenommen hat. Und gehorsam war. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Es war ein Weg, der Frieden bereitet hat. Es ist ein ewiger Weg. Es ist ein Weg zum ewigen Leben. Und auf dem ewigen Weg, von dem der Psalmist schreibt, finden wir einen Menschen, der nicht nur die ganze göttliche Garderobe hat. Die, die das letzte Mal da waren, sind, wissen, wir haben die göttliche Garderobe angeschaut, die wir anlegen sollen im Kolosser. Auf dem ewigen Weg sind Leute, die nicht nur den ganzen Schrank voll haben, sondern sie auch anlegen. So wie wir es gelesen haben im Kolosser 3, 12 bis 15, was heisst, zieht nun an. Also wir sind die, die uns anlegen müssen. Zieht nun an. als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat gegen den anderen. Wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib, und seid dankbar. Wenn der Friede Gottes in deinem Herz regiert, bestimmt, so wie es der Paulus da schreibt im Kolosserbrief, dann kann das nicht verborgen bleiben. Das kann nicht verborgen bleiben. Garantiert nicht. Dort, wo der Friedefürst, wie er ja beschrieben wird, auf dem Thron sitzt, von dort aus oder von so einer Person aus wird auch Frieden ausgehen. Aktives Frieden stiften. Weil das, was drinnen ist, kommt raus. Das sagt die Bibel. Das, was im Herzen ist, das ist das, was rauskommt. Und wir haben das letzte Mal festgehalten, Dankbarkeit und Frieden haben sind sehr eng miteinander verbunden. Weil es ist nicht nur kein Beschwer, ich würde behaupten, es ist unmöglich, dankbar zu sein und sich gleichzeitig zu beschweren, unzufrieden zu sein. Das eine schließt das andere aus. Dankbarkeit ist ein Thema, das sich da auch durchzieht, immer wieder in Bezug auf Frieden. Und während der Kolosserbrief, das, was wir gelesen haben, uns vor Augen führt, wie sie soll und durchaus auch sie kann, wissen wir doch, dass es nicht immer so ist, oder? Es ist nicht immer so alles schön mit dem Band von der Liebe am Schluss dann noch eingewickelt und ein Schleifli drum und alles ist einfach super und nett. Und friedlich. Wieso denn nicht? Wir wollen es doch alle. Aber wieso ist es nicht so? Tja, ich bin froh, dass du das gefragt hast. Das ist eine gute Frage. Aber ich bin noch viel froher, dass ich mir jetzt nicht einfach eine Antwort muss ausdenken auf das Ganze oder etwas aus den Fingern saugen, sondern dass auch da Gottes Wort alles hat, wo wir brauchen. Alle Antworten. Aber nicht nur die Antworten, sondern auch die Kraft dazu, um das zu machen, was Gott von uns will. Wir lesen im 2. Timotheus 3, 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung oder zu der Erziehung, kann man auch sagen, in der Gerechtigkeit. Und warum? Damit der Mensch Gottes vollkommen möge sein, zu jedem guten Werk, zu jeder Zeit, völlig ausgerüstet. Auch zum Werk, ein Friedensstifter zu sein. Gottes Wort und Gottes Geist, die komplette Ausrüstung. Wir haben letztes Mal auch ein paar Sachen angeschaut, die in diesem Rucksack drin sind. Und das ist nur ein Teil, es gibt noch viel mehr. Aber der Vers sagt, die haben alles. Gottes Wort ist alles, was wir brauchen, um zu jeder Zeit, zu jedem Werk völlig ausgerüstet zu sein. Völlig. Auch was Friedenstiften angeht. Und der Timotheusbrief macht klar, dass das, oder dass eine enge Beziehung besteht zwischen dem, wo wir vorher im Kolosser gelesen haben, und ich lese weiter von dort, wo wir gerade stehen geblieben sind, und dem, wo wir gerade gelesen haben im Timotheusbrief. Wir haben vorhin im Kolosser gelesen, bis Kolosser 3, 15, wo es eben heisst, der Friede Gottes regiere in euren Herzen und seid dankbar. Und Vers 16 dann, lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in eurem Herzen in Gnade. Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott, dem Vater, durch ihn. Das Wort, das reichlich in uns wohnen soll, ist eine Grundlage, ist ein Element, das da sein muss, damit der Friede Christi regieren kann. Damit das Wort gemeinsam mit dem Geist Gottes sein Werk kann tun an unseren Herzen. Bei uns selber Frieden einkehrt und wir durch das eben auch können Frieden stiften. Und wir wollen jetzt drei Schlüsselbibelstellen anschauen, die aufzeigen, auf was wir achten müssen, was es zu beachten gilt, wenn wir dem wollen gerecht werden, dass wir Friedensstifter sind. Wenn wir die horizontale Auswirkung vom Friedensstiften, eben untereinander jetzt, nicht nur mit Gott, nicht nur mit uns selber, sondern auch untereinander, wenn wir Frieden haben, oder dort, wo es halt mal gekroset hat, schauen, dass wieder Frieden einkehrt, dann gibt es zuallererst auf Hindernisse zu achten. Oder Sachen, die man einfach meiden müssen. Sachen, die Gift sind für den Frieden. Und die erste Schlüsselstelle, die finden wir in Jakobus 4, die ersten drei Verse. Und er stellt die Frage aller Fragen. Der Elbefelder, lesen wir sie so. Jakobus 4. Woher kommt Krieg und woher Streitigkeiten unter euch? Und ich lese jetzt aus der NGÜ die ganzen drei Verse, Jakobus 4, 1 bis 3. Und offensichtlich ist das eine Frage, die es schon immer gegeben hat. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Wieso haben die Lampen? Wieso klopft es manchmal? Das ist die Frage, die im Raum steht. Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen. Und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht. Aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Wow. Warum haben wir Streit? Warum haben wir Unfrieden? Wo liegt das Problem? Bei mir. Bei mir. Der Jakobus lässt keine Zweifel offen. Es fängt bei mir an. Bei meinen Begierden, bei dem, wo ich einfach, was immer es auch möge sein, wo ich einfach muss haben, egal was kostet. Egal was für die anderen bedeutet. Aber ich will das und jetzt muss es hin. Und ich ziehe es durch. Das ist das, was er da beschreibt. Es hat damit zu tun, dass meine Wünsche, meine Pläne, meine Träume, was auch immer, nicht synchron laufen mit dem, was Gott will. Ich will etwas anderes. Und dann bin ich auch bereit zu sagen, weißt du, Gott, du hast jetzt Pause, weil das will ich, egal was kostet. Und dann klopft es. Dann klopft es. Ich, mir, meins sind die allerschlimmsten Feinde, die es gibt von Frieden. Und das ganze Problem potenziert sich noch, sprich, es wird verstärkt, weil es ist ja nicht nur so, dass wir ein vertrülltes, eigennütziges Herz haben, sondern wir leben auch noch in einer Zeit und in einer Gegend von dieser Welt, wo das Ich und der Individualismus, was nur ein viel netteres Wort für Egoismus ist, förmlich zelebriert wird. Es dreht sich alles um das. Ich weiss nicht, ist euch Gottwerbung schon mal aufgefallen? Für mich und für dich. Es ist so ein Hammer. Für mich! Aha, ja, und für dich haben wir auch noch. Hat es auch noch etwas. Hä? Das ist genau das. Jedes Mal, wenn ich das gesehen habe, ist. Aha, für mich und für dich. Dann gibt es so eine, ich habe dem gesagt, eine Selbstliste. Es ist unglaublich, wie viele Wörter das es gibt, die mit selbst anfangen. Die ich gefunden habe, besteht aus 358 Wörtern, die mit selbst anfangen. Es ist natürlich selbstverständlich, dass die Liste relativ lang sein muss, oder? Das Erstaunliche ist nur, dass die wenigsten von diesen zusammengesetzten Selbstwörter irgendwie etwas Positives haben, wenn man es im Licht der Bibel betrachtet. Es gibt auch gute, wie Selbstbeherrschung, selbstlos oder selbstkritisch. Aber der weitaus überragende Teil tönt irgendwie so. Selbstachtung. Ich achte lieber mich höher als meinen Nächsten. Wieso soll ich auch den Nächsten höher achten? Es geht um mich. Selbstannahme. Ja, also zuerst muss ich für mich schauen, den Nächsten annähern und schauen, was der für. Ja, das können wir dann mal schauen. Selbstliebe ist ja ganz hoch im Kurs. He? Aber bei den Christen wird es zum Teil vertrüllt, dass man sagt, ja, man soll den Nächsten lieben wie sich selber. Aber weißt, ich muss eben zuerst noch an mir arbeiten, weil ich liebe mich noch nicht genug. Und erst dann kann ich den Nächsten wirklich lieben. Selbstwertgefühl, wow, das findet auch überall. Lieber sich selber wertschätzen als der Nächste. Selbstbewusstsein, ja, mich vergiss ich nie, der andere. Hat es überhaupt noch andere? Selbstgerecht, das pure Gift. Das pure Gift, selbstgerecht. Selbstmitleid, wie so ein Armer. Alle sind gegen mich, niemand hat mich gern. Man kann richtige Selbstmitleidspartys feiern, schon fast. Man merkt nicht, dass wenn man ein bisschen Barmherzigkeit hat für die anderen und wegschauen würde von sich, dass das sehr heilsam wirkt. Selbstherrlich, anstatt Gott verherrlichen. Ja, man weiß schon, wie man sich präsentieren muss, he? Dass man der Größte und der Beste und weiss sich, was alles ist. Aber Danke sagen Gott für das, was man bekommen hat. Nein, das habe ich geschafft, das habe ich gemacht. Selbstherrlich. Und Selbstdarsteller, von denen haben wir, glaube ich, auch genug. Und es ist einfach ein Fakt, dass dort, wo sich alles um mich dreht, Frieden null Chance hat. Null. Vielleicht im besten Fall, wenn alle dir zujubeln, was zwar eh nicht ernst meinen, aber anyway, und dann herrscht so ein Skifrieden. Aber dort, wo das Ich im Zentrum steht. Ich sage dir eins, da hast du bessere Chancen, in der trockensten Wüste einen Blumenstrauß zu finden. Oder im toten Meer einen Fisch zu fangen. Oder mit einem Segelschiff ohne Segel über den Ozean zu segeln. Du hast bessere Chancen, als Frieden zu finden bei Leuten, die sich um sich selber herumtrüllen. Und das gibt es überall. Angefangen in der Ehe, in der Familie, Freunde, soziales Umfeld, Arbeit, Freizeit. Weil wir sind ja immer dabei. Also haben wir das Problem irgendwie auch immer dabei. Aber dort müssen wir auch ansetzen. Weil wenn ich zuerst komme, dann hat es weder Platz für den Nächsten, noch Platz für Gott. Und das erste Gebot ist, wir sollen Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Kraft. Ganzer Seele, allem Verstand und der Nächste wie uns selber. Nicht uns, Gott und der andere. Das ist die beste Medizin gegen Unfrieden, Unzufriedenheit und Streit. Und Jakobus beschreibt es ziemlich bildlich. Wir müssen uns das mal vor Augen führen, was er da sagt. Was Menschen bereit sind zu tun, um ihre gottlosen eigensinnige, selbstdienliche Ziel zu erreichen. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr mordet. Das ist ziemlich zu oberst auf der Skala. Ihr mordet und neidet, streitet, führt Krieg. Und manchmal bittet er und dann zu dem allen noch übel, wie er sagt. Ihr habt nichts und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, damit ihr es in euren Begierden vergeudet. Das ist die Feststellung von Jakobus. Und es ist kaum zu glauben, was der Jakobus da sagt. Manchmal sagt er, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Gott ist überhaupt nicht im Plan inbegriffen. Der fragt mich nicht, das ist meine Sache. Das geht ihn nichts an, ob ich das jetzt überkomme oder nicht. Ich will das einfach und das bespreche ich gar nicht mit Gott. Und dann kommt die nächste Stufe, wo man zwar bittet, aber nicht so, wie Jesus sagt, man soll bitten. Alles, was man bittet, in seinem Namen, das will er tun. Aber alles, was man bittet, um unsere Sachen zu erreichen, hat er nie gesagt, dass wir einfach einen Blankoscheck bekommen. Und es ist schon erstaunlich. Wir probieren manchmal in unserer vertrüllten, scheinheiligen Art, Gott noch zu gewinnen für unsere vertrüllten Pläne, dass er die bewerkstelligt. Dass sie wirklich so kommen, wie wir es wollen. Und der Jakobus bringt das alles in Verbindung mit Unfrieden. Aber es gibt noch viel subtilere, so ein die Friedenskiller, die ein bisschen unter der Oberfläche schwimmen. Das ist eine kleine Checkliste. Dort, wo wir uns bewegen, dort, wo wir sind, was hinterlassen wir für eine Spur oder für eine Atmosphäre? Ist es Zweifel, Neid und Misstrauen irgendwo? Und nie nach weiss, was ist jetzt echt wirklich los? Ist es immer irgendwie ein bisschen spannungsgeladen und knistert? Fühlt man sich einfach irgendwo unwohl? Manipuliert? Werden psychologische Spiele und psychologische Kriegsführung gemacht, die so aussehen können? Wenn ich nicht überkomme, was ich will, dann hocke ich in die Ecke und tue ein bisschen vor mich an, schmolle. Und ich rede einfach nicht mehr. Ich würde staunen, wenn ich sehen würde, an wie vielen Orten eigentlich gar nicht mehr geredet wird. Wie man sich einfach zurückzieht. Wie man einfach findet, nein, ich rede jetzt nicht mehr mit dir. Das sind psychologische Spiele. Formen von psychologischer Kriegsführung. Schmollen, Schweigen, Entzug von Liebe, Zuneigung, Zeit. Bei ein paar manchmal auch Sex. Wenn du nicht machst, was ich will, dann gibt es nichts. Gibt es auch. Unfrieden, Kriegsgebaren untereinander. Leute gegeneinander ausspielen und am Schluss irgendwo sagen, ja, ich bin für den und ich bin für den. Das gehört alles dazu. Und ich hoffe, ihr erkennt anhand von dem, was Jakobus da offenbart, wie notwendig, dass wir es haben. Das Beten, das der Psalmist betet im Psalm 139. Herr, erforsch mich. Zeig was. Weil manchmal meinen wir wirklich mit den besten Absichten, wir sind auf dem richtigen Weg. Und Gott muss aufzeigen, was unsere wahren Herzensmotive sind. Und wir müssen Buße tun. Und wir müssen es bekennen. Vor dem Herrn. Und vielleicht manchmal auch voreinander, was für fromm, tarnte, verwickelte, vertrüllte Motive, das wir doch eigentlich gehabt haben, für das, was wir wollen machen. Und es ist sehr bezeichnend, dass die Verse in Jakobus 4, die stehen ja nicht einfach irgendwo in der Luft, sondern sie sind eingebettet in kommunikative Aspekte. Kommunikation, Reden, Zunge spielt eine grosse Rolle. Und das kommt nicht von ungefähr, weil Worte haben Kraft. Die Art und Weise, wie man redet, das hat Kraft. Worte können verletzen, kränken, wehtun, schneiden. Man wirft mit Wort um sich und tüpft dann ab und zu auch jemand und das tut weh. Sprüche 12 sagt Folgendes, Vers 18. Da ist jemand, der unbesonnene Worte redet, gleich Schwertstichen. Aber die Zunge der Weisen ist Heilung. Entweder kannst du heilen, oder du kannst die Leute förmlich in der Luft zerschneiden mit Wort. Aufgrund von Wort und Reden sind Kriege losgebrochen. Leute haben sich dazu hinreissen lassen, schändliche Taten zu tun, motiviert durch Wort, durch Leute, die mit dem umgehen konnten. Und es kommt eben einmal nicht nur darauf an, was wir sagen, sondern es ist auch sehr wichtig, wie wir sagen oder auch wann. Ist nicht zu unterschätzen. Und Sprüche haben einen Haufen dazu zu sagen. Und entweder kommt es gut oder es kommt letz. Sprüche 25,11, bekannter Vers. Sprüche 25,11. Goldene Äpfel in silbernen Prunkgeräten, so ist ein Wort geredet zu seiner Zeit. Weißt du, wenn du gerade unter dem Auto liegst, am Rand von der Autobahn, weil du eine Platte hast, und dann kommt deine Frau und sagt, du Schatz, ich kann schon lange mal etwas mit dir besprechen. Würde ich jetzt behaupten, dass das nicht der ideale Moment ist dafür. Sprüche 15, Vers 1. Eine milde Antwort wendet den Grimm ab. Aber ein kränkendes Wort erregt den Zorn. Wie antworten wir manchmal? Mild oder kränkend? Und dann eine ganz heikle Geschichte, die immer wieder auftaucht in den Sprüchen. Ohrenbläser. Das sind nicht Leute, die speziell das Blasinstrument spielen. Ohrenbläser sind die, die so ein bisschen, hast du gehört, was der und die und dort. Und wenn du mal hörst, es schaut ein Haufen über Ohrenbläser. Sprüche 18,8. Die Worte des Ohrenbläsers sind wie Leckerbissen und sie dringen hinab in das Innerste des Leibes. Gerüchte manchmal, was? Und sie gehen rein und sie vergiftet dein Herz. Mit Zeug, wo niemand weiss, ob es stimmt. Und man fängt sich an, eine Story auszumalen, wo man keine Ahnung hat. Und man malt so lange dran rum, bis man es glaubt. Wie Leckerbissen gehen sie rein. Manchmal so Zeug, oh was, der hat wirklich. Wie sollte man gar nicht anhören? Sprüche 16, Vers 28, redet auch über die Ohrenbläser. Ein verkehrter Mann streut Zwietracht aus und ein Ohrenbläser entzweit Vertraute. Ich sage ja, es mangisch, es braucht nicht viel. Ein blödes Gerücht irgendwo gestreut kann solide Sachen ins Wanken bringen plötzlich, wenn man sich nicht darum kümmert, auf die richtige Art und Weise. Ein Ohrenbläser entzweit Vertraute, wie es da heisst. Und Sprüche 26, Vers 20. Wo es an Holz fehlt, erlischt das Feuer. Und wo kein Ohrenbläser ist, hört der Zank auf. Wir müssen manchmal auf unser Maul ein bisschen aufpassen. Weil Wort, ob bösartig oder unvorsichtig gesagt, können Haufen Glas zerbrechen. Ein Haufen. Und es ist kein Beschwer, das nachher wieder zusammenzusetzen. Es geht mit Gottes Hilfe. Aber besser ist vorbeugen. Besser ist uns das zu Herzen nehmen, was auch der Jakobus da dazu wieder sagt. Weil er sagt, ein Haufen. Nicht nur die Ursache von Unfrieden, sondern auch, was wir dagegen tun können. Jakobus 1, Vers 19. Jakobus 1, Vers 19. Und mit dem werden wir, glaube ich, alle immer wieder gut bedient. Daher, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden. Langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Manchmal haben wir das Gefühl, wenn man ein bisschen richtig auf den Tisch haut, dann geht es dann endlich. Es ist auch nicht der Zorn Gottes, es ist Güte Gottes, wo uns zur Buße leitet. Es ist Güte Gottes, wo uns zur Buße leitet. Und eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit, alles Überfließen von Schlechtigkeit und nehmt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Und meint das gleiche Prinzip, wie wir schon im Kolosserbrief gelesen haben, dass wir finden es an verschiedenen Orten, es gibt Sachen, die raus müssen und Sachen, die innen müssen. Sachen, die wir abziehen müssen und Sachen, die wir anlegen sollen. Und Worte sind brutal, aber es gibt noch mehr. Es gibt noch nicht-verbale, also Kommunikation, die stattfindet, ohne dass wir überhaupt etwas sagen. Und ihr kennt das, ein Blick kann manchmal mehr sagen als 1000 Worte. Und die Leute haben einen Blick, da können sie schmelzen. Das ist so herzig, so süß. Und es gibt andere, die sagen, wenn Blicke töten könnten, dann wären alle weg. Du musst kein Wort sagen. Aber das ist alles gesagt. Alles gesagt. Körpersprache vermittelt oft viel mehr als Wort. Und man sagt, 80% wird nicht mit Wort, sondern durch die Art und Weise, wie man uns gern kommuniziert. Man nimmt das nicht so bewusst auf, aber es ist so. Und es kann ein Haufen Unfrieden entstehen, nicht wegen dem, was man gesagt hat, aber einfach, wie es irgendwo angekommen ist beim anderen. Und darum sagen die Sprüche so viel und Jakobus so viel über die Art und Weise, wie man redet miteinander. Und zusammenfassend können wir Folgendes feststellen. Gier und Gerede sind die Erzfeinde vom Frieden. Meine eigene Gier. Und oft ist es doch so, wenn wir einen Haufen reden, dann reden wir einen Haufen über uns. Und in den Sprüchen heisst es auch, dort wo ein Haufen geredet wird, dort ist die Sünde auch nicht weit weg. Das geht nicht lang. Und heute leben wir in einer Zeit, wo so viel geschwätzt wird. Mann, was wird da geschwätzt? Was wird da hin und her geschickt? Wir müssen uns überlegen, wie oft man dort auch vielleicht Gerüchte verbreitet, einen perfekten Nährboden bietet für etwas, wo wir eigentlich gar nicht wissen. Wo wir nicht wissen. Und plötzlich anfangen, Keil reinschieben bei Leuten oder bei Organisationen oder bei Freunden oder in einer Ehe sogar, was immer es auch ist. Gier und blödes Geschwätz, inhaltsloses, unüberlegtes, böses Geschwätz, Gerede sind die grossen Finder. Jakobus sagt da dazu auch, Jakobus 3, Vers 3. Sie dem Pferden legen wir die Gebisse in die Mäuler, damit sie uns gehorchen und lenken ihren ganzen Leib. Sie auch die Schiffe, die groß sind und von heftigen Winden getrieben, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin irgend die Absicht des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welches einen großen Wald anzünden kann. Und die Zunge ist ein Feuer, die Welt der Ungerechtigkeit. Die Zunge erweist sich unter unseren Gliedern als die, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf der Natur anzündet und von der Hölle angezündet wird. Denn jede Natur, sowohl die der wilden Tiere als auch die der Vögel, sowohl der kriechenden als auch die Meerestiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Natur. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Gleichnis Gottes geworden sind. Aus demselben Mund gehen Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Und wir schaffen es nicht. Aber Gott schafft es. Und hat uns alles gegeben dazu. Und ich bin überzeugt, Wort, der Umgang miteinander, in Wort oder eben nonverbale Kommunikation, ist wahrscheinlich der grösste Unruheherd, den wir haben. Das stiftet am meisten Unfrieden, im Kleinen angefangen bis hin zum Grossen. Und den Rest der Predigt muss ich das nächste Mal als Einleitung brauchen für die nächsten Verse, weil die Zeit ist vorgeschritten, aber ich kann euch schon einen Vorgeschmack geben. Wir haben als erstes den Aspekt angeschaut und als nächstes werden wir die Hingabe anschauen, wo ein Element ist, das wir brauchen. Die Hingabe, stellt dazu, ist im Römer 12, 18, was heisst, so viel an euch liegt, haltet Frieden mit jedem Mann. Es ist unser Investment, unser Aktivwerden, das diesbezüglich wichtig ist. Und das Letzte ist die Heiligung, was heisst im Hebräer 12, wir sollen dem Frieden und der Heiligung nachjagen, ohne die niemand Gott sieht. Und wenn wir das nicht machen, ist die Rede davon, dass eine bittere Wurzel aufsprost. Und eine bittere Wurzel haben bittere Früchte. Bittere Früchte. Und so haben wir abschliessen mit dem Jakobus einmal mehr. Und uns die Frage, die er stellt, zu Herzen nehmen. Auch gerade in Bezug auf Frieden. Weil all das Reden und die Frage nach, woher haben wir Unfrieden, ist eingebettet in den Kontext von, wie wir miteinander umgehen. Wie wir miteinander reden, über was wir reden, was wir machen, ob wir unser Maul unter Kontrolle haben. Und gerade anschliessend an das, was ich vorhin gelesen habe aus Jakobus 3, stellt er dann folgende Frage in Jakobus 3, 13. Hält sich jemand unter euch für weise und verständig? Dann soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Wenn aber euer Herz bitter ist vor Eifersucht und wenn selbstsüchtige Ziele verfolgt werden, dann prahlt nicht mit eurer Weisheit. Ihr würdet damit lügen und euch gegen die Wahrheit stellen. Eine solche Weisheit kommt nicht von oben, sondern spiegelt das Denken dieser Welt wider und ist ganz auf das Irdische ausgerichtet und eben nicht auf den ewigen Weg, wie wir es gelesen haben im Psalm 139. Sie ist dämonischen Ursprungs. Denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden. Das ist genau das, was wir vorher angeschaut haben. Dort, wo Eifersucht ist, dort, wo es um mich geht, dort herrscht zwangsläufig, das schlägt kein Geiss weg, da können wir machen, was wir wollen, dort herrscht Unfrieden. Und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Wir müssen uns wirklich bewusst sein, was da auf dem Spiel steht. Die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig. Sie sucht Frieden. Sie setzt alles dran. Freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem. Sie ist unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens säen. Ich gehe davon aus, dass er alle mit Früchten vor Gott erscheinen wollen, die bestehen. Oder mit Werken, die nicht vergehen, wie Holz, Heu, Stroh und Stoppeln. Und der Jakobus sagt, das, was von Gott besteht, ist dort, wo Friedensstifter eine Saat von Frieden säen. Und wir haben die Ausrüstung, und wir haben den Auftrag. Und mögen wir wirklich Friedensstifter sein, die das aktiv verfolgen, und möge uns Gott davor bewahren, und ich weiss, wie es ist, der Esel zu sein. Und man einfach das Gefühl, nein, du musst zuerst kommen. Du musst zuerst kommen. Das muss man nicht bieten lassen. Wisst ihr, was denn sind wir, der Esel? Spielt keine Rolle, wer schuld ist. Der Gescheiter, oder um es mit dem Wort von Jakobus zu sagen, der weise ist, sucht Frieden. Der Esel, der bleibt stehen. Und wartet, was passiert. Vater im Himmel, mögen wir nicht einfach über die Worte hinweggehen, sondern uns wirklich prüfen, erforschen lassen von dir und von deinem Wort, So wie wir es gelesen haben im Psalm 139, so wie es auch beschrieben wird im Hebräer 4, Vers 12 her. Es ist ein grosses Übel, das ausgeht von Wort, wo verletzt und zerstört, der, wo kränkt und schneidet. Und wir bitten um Gnade, dass wir unsere Zunge können im Zaum halten. Und wir bitten um Gnade, dass unser Herz sich gar nicht erst füllt und das gar nicht rauskommt, der ganze Plunder her. Es erinnert uns an die vorhergehende Glückseligpreise. Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Herr, mögen wir Söhne sein, die reinen Herzens sind und aus dem reinen Herz aus auch Motivation haben, das Verlangen, Friedensstifter zu sein, um deines Namens Ehre willen. Amen.